Natürlich spielen da nationale Dinge mit da rein. Ich glaube, man muss ausbalancieren, dass man sowohl nationale Interessen vernünftig bedient, richtigerweise, als auch natürlich, dass man Strukturen schafft, die industriell effizient sind. Und da die richtige Balance zu finden, ist sicherlich eine Herausforderung gewesen, die wir aus meiner Sicht gut geschafft haben. Ich kann Ihnen sagen, dass von industrieller Seite alle drei Partner mit dem Ergebnis sehr happy sind.
Ja, herzlich willkommen zum Corporate Finance Award Podcast Nachgefragt der Börsenzeitung in Partnerschaft mit PwC. Mein Name ist Bastian Timm und heute spreche ich mit dem CFO von Airbus, Thomas Töpfer, über das Satellitenbündnis Bromo von Airbus, Leonardo und Thales. Das Joint Venture soll die europäische Unabhängigkeit im Weltraum- und Verteidigungsfragen stärken und wird mit dem Corporate Finance Award in der Kategorie Large Caps ausgezeichnet. Herr Töpfer, ich glaube, ganz wichtig ist ja auch, dass man nochmal klar macht, worum geht es bei diesem Projekt Bromo eigentlich? Also vielleicht können Sie nochmal wirklich versuchen, in eine Nutshell zu sagen, was bringt Airbus ein, was bringt Thales ein, Leonardo, und was soll das Ganze bewirken?
Ja, in der Tat. Also ich glaube, das Satellitenthema ist manchmal ein bisschen abstrakt. Insofern lassen Sie mich vielleicht wirklich nochmal beschreiben. Wir als Airbus bringen unsere Satellitenaktivitäten ein, das heißt bei uns Space Systems, also den eigentlichen Satellit, als auch Services, also sozusagen die Auswertung von Satellitendaten, das können Bilder sein, das können Telekommunikationsdaten sein etc. Leonardo bringt vor allen Dingen seine Anteile in Telespazio ein, das ist vor allen Dingen ein serviceorientiertes Geschäft, und Thales bringt vor allen Dingen seinen Bereich Thales Alenia Space ein. Weniger Services, sondern vor allen Dingen auch das Bauen von physischen Satelliten. So, also insofern in Summe wird das sowohl das Bauen von Satelliten sein, als auch das Auswerten dieser Daten. Und wenn wir nochmal kurz über Satelliten sprechen, ist es vielleicht auch nicht allen klar. Es gibt zwei große Arten. Einmal geostationäre Satelliten, die sind deutlich größer und sind in 36.000 Kilometer Höhe über der Erde. Darum geht es, aber es geht auch um das, was wir Konstellationen nennen, also deutlich kleinere Satelliten, die wie ein Schwarm in deutlich geringerer Höhe über der Erde fliegen und dort vor allen Dingen Telekommunikations-, aber auch Navigationsdaten liefern. Und insofern, beides ist wichtig, sowohl der geostationäre wie auch der sogenannte Low Earth Orbit Bereich, weil hier Europa hinter den USA hinterherhinkt. Und mit der Kombination glauben wir eben, dass wir unsere Kräfte hier deutlich bündeln können.
Und die Anteile natürlich an diesem Joint Venture, Airbus 35, die beiden anderen jeweils 32,5. Das Kind hat noch keinen wirklichen Namen, oder? Es läuft als Projekt Bromo, oder gibt es schon einen Namen und der ist noch nicht publik geworden?
Also in der Tat, diese Projektnamen haben ja immer eine etwas merkwürdige Historie. Wo Bromo herkommt, kann ich Ihnen auch nicht sagen. Ich glaube, es ist ein indonesischer Vulkan. Aber es wird definitiv nicht der Name des Unternehmens sein. Da sind wir noch am Suchen. Aber bis jetzt hat sich Bromo tatsächlich in den Köpfen ganz gut gehalten.
Das heißt, Sie schließen aus, dass am Ende Bromo auch draufsteht?
Da würde ich fast sicher ausschließen, dass das Unternehmen hinterher Bromo heißt, ja.
Okay, das ist auch schon mal ein Wort. Wir erleben gerade ja so eine Phase, in der sich geopolitische Gewissheiten verschieben von der Straße von Hormuz bis zur Verlässlichkeit der NATO-Allianz. Da wirkt natürlich das Projekt Bromo fast wie ein Projekt genau zur richtigen Zeit. War das Timing jetzt so gut oder ist das eigentlich eine längst überfällige Entscheidung, dieses Projekt zu initiieren?
Also ich glaube, es ist nicht aus der Situation herausgetrieben, sondern in der Tat hat das, glaube ich, eine Logik, die schon längerfristig für Europa wichtig ist. Und da verweise ich immer ganz gerne auf den Draghi-Report, der ja Ende 2024 rausgekommen ist und der sehr, sehr klar sagt, mit Blick auf das Thema Space, dass es für Europa eben wichtig ist, hier eine stärkere Rolle zu spielen und auch stärker unabhängig zu werden. Und das bedeutet eben sowohl auf der Supply-Seite als auch auf der Demand-Seite, die Dinge zu konsolidieren. Und da glauben wir, dass wir halt als Industrie mit diesem Projekt hier richtig liegen, weil es genau dazu hilft, die Strukturen in Europa stärker zusammenzuführen.
Ist die Initiative denn eher marktgetrieben im Sinne Commercial Opportunity oder ist es politisch-industriell initiiert oder ist es irgendwie beides?
Ja, ich glaube, es ist wirklich beides. Also es gibt sicherlich eine industrielle Logik. Die Märkte haben sich verschoben. Es geht nicht mehr darum, Wettbewerb in Europa zu schaffen, sondern es geht vor allen Dingen darum, Europa wettbewerbsfähig zu machen in einem Markt, der in den letzten 10 Jahren einfach global geworden ist mit ganz großen neuen Spielern, vor allen Dingen in den USA. Insofern gibt es da eine große Logik. Aber auf der anderen Seite natürlich ist es dann auch industriell getrieben, dass wir sagen, wir können große Synergien heben und das ist natürlich auch für Europa gut, dass wir die Dinge nicht 2- und 3-mal entwickeln, sondern dass wir uns auf das fokussieren, was wirklich wichtig ist.
Sie sagen es, große Konkurrenz aus den USA, SpaceX, Tausende von Satelliten, das wurde auch in der Presse häufiger immer wieder als Vergleich dahergezogen. Da kann Projekt Promo eigentlich nie so richtig mithalten, oder? Wenn man immer vergleichen würde, die Anzahl der Satelliten nachher im All, das wäre natürlich, da kann man nur verlieren, ne?
Ich glaube nicht, dass man da verlieren kann. Also was richtig ist, da sind wir von der reinen Größenordnung noch nicht. Aber wir sollten uns auch nicht kleiner machen, als wir sind. Europa hat natürlich auch eine LEO-Konstellation, also Low Earth Orbit. Die Satelliten kommen von Airbus und wir glauben einfach, dass wir durch den Zusammenschluss es schaffen, hier noch deutlich effizienter zu werden. Insofern sollte sich Europa nicht verstecken, sondern wir sollten uns darauf konzentrieren, besser zu werden. Und damit, glaube ich, liegen wir mit dieser Konstellation genau richtig.
Das heißt aber, bei dem Thema ist ja auch immer die Frage, wie bekomme ich, so simpel das klingt, wie bekomme ich die Satelliten auch ins All? Da hat natürlich SpaceX andere Möglichkeiten. Ist da auch irgendwie, wenn Sie das kurz skizzieren könnten, was ist da der Matchplan, um auch zu sagen, wir wollen wirklich in hoher Dimension kommen? Ich habe da Zahlen gelesen, ein paar Hunderte schon bis 2030 vielleicht.
Ja, ich glaube, um nochmal klar zu sagen, worum geht es. Also wir bündeln unsere Aktivitäten im Bereich Satelliten. Also insbesondere nennen wir das Space Systems, den Satelliten selbst, aber auch die Satelliten-Services. Das heißt dann das Vermarkten der Informationen, die von den Satelliten kommen, sei es Telekommunikation oder Erdbeobachtung. Es geht nicht um das Thema Launcher. Da hat Europa ja mit Ariane in der Tat ein Joint Venture zwischen Safran und Airbus. Ich glaube, da haben wir gute Möglichkeiten. Plus wir haben kleinere europäische Launcher, die in der Entwicklung sind. Von daher geht es uns vor allen Dingen erstmal darum, im Satellitenbereich sich zu fokussieren. Und ich glaube, Europa muss gleichzeitig, und haben Sie völlig recht, sich auch darauf konzentrieren, dass wir Zugang zum All haben. Und da spielt das Thema Launcher natürlich eine eigene, aber separate Rolle.
Genau, das heißt, man muss am Ende schon beides zusammendenken, weil wenn ich nur Satelliten habe, aber habe keine Möglichkeit, sie ins All zu kriegen, helfen die natürlich auch nur bedingt weiter.
Da haben Sie recht. Zur Unabhängigkeit gehört auch, dass man sie dann selber launchen kann. Wie gesagt, Europa ist da unterwegs. Es gibt die Ariane, es gibt verschiedene kleinere Launcher. Ich glaube, auch da ist Europa auf dem richtigen Weg.
Wo hat Europa, nochmal das vielleicht ganz in der Nutshell, wo hat Europa aus Ihrer Sicht aktuell die kritischsten Abhängigkeiten? Also gerade im Bereich Space, Kommunikation, Sicherheit, die dieses Projekt ja überhaupt auch notwendig machen.
Also ich würde sagen, es treten ja mehrere Dinge im Augenblick zutage in der geopolitischen Situation, wo Europa merkt, dass Abhängigkeiten bestehen, die auf die eine oder andere Weise zu überkommen sind, sei es im militärischen Bereich, sei es im energiepolitischen Bereich, aber eben auch beim Thema Space. Und ich denke, auch gerade durch den Ukraine-Konflikt ist nochmal deutlich geworden, wie wichtig das Thema Space ist mit Blick auf die Daten, die geliefert werden. Viele andere Dinge, sei es Telekommunikation, sei es Navigation, sei es Beobachtung, sei es Steuerung von komplexen militärischen Operationen, sind nun mal nicht möglich, wenn man nicht ein eigenes System im Weltraum hat. Und insofern glaube ich nicht, dass ich die Vollständigkeit der Dinge aufzählen kann, die für Europa wichtig sind. Aber Space ist eben nicht nur ein isolierter Bereich, sondern ist ganz entscheidend auch für andere, wie zum Beispiel militärische Unabhängigkeit.
Promo bündelt ja die drei großen europäischen Player, Airbus, Thales, Leonardo. 25.000 Menschen roundabout und Milliarden an Investitionen. Was war da aus Ihrer Sicht der entscheidende Moment, an dem auch klar wurde, wir müssen das jetzt gemeinsam angehen?
Also ich würde sagen, die Idee, hier die Kräfte zu bündeln, ist ja nicht völlig neu. Sondern wenn man mit Kollegen spricht, dann hört man immer wieder, die hatten wir eigentlich schon vor 10 Jahren oder 15 Jahren, aber es hat eben nie so richtig funktioniert. Was ist das Entscheidende aus meiner Sicht ist tatsächlich, dass die Wettbewerbssituation sich geändert hat. Mit dem Entstehen von großen Spielern in den USA ist nun mal der Druck größer geworden für Europa. Ich glaube, auch die geopolitische Lage hat sich so entwickelt, dass Europa sich bewusst geworden ist, hier eigene Stärken entwickeln zu müssen. Und wenn man das dann, die Notwendigkeit kombiniert mit auch wirklich dem konstruktiven Willen von allen drei Parteien, das war, glaube ich, die Konstellation und Kombination, die wirklich dazu geführt hat, dass wir dann auch relativ schnell zu einer Einigung gekommen sind.
Ich glaube, ganz wichtig bei dem Projekt ist vielleicht auch nochmal die Zeitachse zu betrachten. Also ein Stück weit salopp formuliert reden wir auch über ungelegte Eier. Das operativ angepeilt ist ja 2027. Vielleicht können Sie da einmal kurz so die Zeitachse, wo steht man, wann wird scharf gestellt und wo will man 2030 stehen?
Genau. Also, die Tatsache ist, was wir bis jetzt erreicht haben, ist ein sogenanntes Memorandum of Understanding, wo die drei industriellen Parteien sich geeinigt haben über die ganz wesentlichen Eckpunkte der Transaktion. Und ich glaube, das ist natürlich schon mal extrem wichtig. Was wir im Jahr 2026 erreichen wollen, ist der Dialog mit unseren Sozialpartnern, ist das Thema Antitrust, also sozusagen das Go von den Wettbewerbsbehörden, sodass wir dann in der zweiten Jahreshälfte diesen Jahres den definitiven Vertrag unterzeichnen können. Und dass wir dann im Jahr 2027 das sogenannte Closing, also den Vollzug der Transaktion, auch wirklich hinbekommen. Warum dauert das alles so lange? Einige Prozesse sind einfach institutionell getrieben. Aber ein anderer Prozess ist, dass wir auf Seiten Airbus zumindest die Assets, also das, was wir in dieses Joint Venture tatsächlich einbringen wollen, tatsächlich erstmal auskarven müssen aus den verschiedenen legalen Entities, die wir haben. Und das heißt, für uns geht es auch um einen längeren Prozess, eigentlich das erstmal zu schaffen, was wir dann in das Gemeinschaftsunternehmen einbringen wollen.
Und Airbus hat auch das größte Exposure in dem Bereich, auch mit den Mitarbeitern. Das heißt, für Sie ist da die größte Arbeit, wäre jetzt vielleicht zu einfach gesagt, aber es ist eine Menge zu tun, ne?
Genau, ich glaube, es ist tatsächlich so, dass operativ bei uns die größte Arbeit liegt, weil wir eben diesen Carve-out zu tun haben. Bei Leonardo und Thales sind die Aktivitäten deutlich stärker in existierenden legalen Einheiten gebündelt. Aber ich glaube, das ist nicht der entscheidende Punkt. Das Wichtige ist, dass wir jetzt mit den richtig kritischen Schritten vorankommen. Das ist das Thema Wettbewerbsbehörden und der Genehmigungsprozess und natürlich der Dialog mit den Sozialpartnern.
Da könnte ich mir jetzt mal vorstellen, unter uns beiden, dass die Ist-Situation, wie wir sie jetzt wahrnehmen, gerade in der Geopolitik mit Sicherheit auch vielleicht helfen könnte, wenn die Kartellbehörden da drauf schauen, oder?
Also die Kartellbehörden sind ja nicht geopolitisch getrieben, sondern haben natürlich strikte Regeln. Aber ich glaube, man muss die Regeln immer in einem Kontext sehen. Und ein wichtiger Kontext ist natürlich die Frage, auf welcher Ebene findet eigentlich der Wettbewerb statt. Und damit ist verbunden, reden wir eigentlich darüber, Wettbewerb in Europa schaffen zu wollen, weil es einen ausschließlich europäischen Markt gibt? Oder geht es darum, Europa wettbewerbsfähig zu machen zu wollen für einen Weltmarkt? Und ich glaube, da hat sich in der Tat mit der geopolitischen Situation, aber auch mit der industriellen Situation, dass wir große Spieler in den USA haben, das Thema deutlich mehr in Richtung globalen Markt entwickelt. Und da wäre meine Hoffnung, dass das auch von den Wettbewerbsbehörden im Sinne Europas so gesehen wird.
Mhm. Wie fühlt sich das an, wenn man jetzt für so ein Projekt ausgezeichnet wird, das ja formal noch nicht mal gegründet ist? Ist das dann für Sie Anerkennung oder ist das zusätzlicher Druck in ohnehin einer, wenn ich mir vorstelle, sehr großen Drucksituation?
Nein, das ist Anerkennung. Also ich glaube, den Druck, die Motivation brauchen wir nicht, die haben wir genug. Oder Motivation von außen brauchen wir nicht zusätzlich, die haben wir tatsächlich intrinsisch genug. Wir sind davon überzeugt, dass es das Richtige ist, industriell, aber auch politisch für Europa. Insofern ist es tatsächlich aus meiner Sicht eine große Anerkennung, dass das in einem so frühen Stadium auch von der Börsenzeitung so gesehen wird. Und ich glaube, das gibt uns die Visibilität, mit der wir sehr happy sind.
Jetzt ist ja in Ihrer Rolle auch, Sie treffen Entscheidungen über Milliardentechnologien, auch die Zukunft Europas, um das jetzt mal richtig groß zu formulieren. Gibt es da Momente, in denen sich das auch dann für Sie nach mehr Verantwortung anfühlt? Also wo Sie sagen, boah, das ist eigentlich mehr als so ein normaler Job, weil das schon eine Menge ist, was da gerade zusammenkommt?
Also ich würde nicht sagen, dass ich jetzt Angst davor habe, aber natürlich ist es sozusagen interessant, dass wir tatsächlich strukturell in Europa Dinge bewegen können. Und da sind sich, glaube ich, alle Parteien der Verantwortung bewusst gewesen. Meines Erachtens hat das auch dazu beigetragen, dass da sehr konstruktiv in den Verhandlungen von allen Seiten agiert wurde und dass man recht schnell zu einem Ergebnis gekommen ist. Es wurde dann auch klar gesagt, es soll ein Joint Venture sein, in dem die Anteile annähernd gleich groß sind, unabhängig davon, ob der eine ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger einbringt. Und das zeigt nochmal, ich glaube, es war schon der Wille da, etwas Balanciertes zu schaffen, was sowohl industriell gut ist, was aber auch für die beteiligten Länder natürlich akzeptabel ist und hier eine vernünftige Balance darstellt.
Und trotzdem kann ich mir so vorstellen, was man auch so hört, ist das nicht ganz so einfach, diesen Dreiklang zu managen, Paris, Rom, Berlin, weil es da auch durchaus unterschiedliche Vorstellungen gibt. Die einen sagen Sicherheit von Arbeitsplätzen, die anderen sagen soll so, also Governance-Issues. Also es gibt verschiedenste Themen, glaube ich, ne, die sie balancieren.
Das ist so. Natürlich spielen da nationale Dinge mit da rein. Ich glaube, man muss ausbalancieren, dass man sowohl nationale Interessen vernünftig bedient, richtigerweise, als auch natürlich, dass man Strukturen schafft, die industriell effizient sind. Und da die richtige Balance zu finden, ist sicherlich eine Herausforderung gewesen, die wir aus meiner Sicht gut geschafft haben. Ich kann Ihnen sagen, dass von industrieller Seite alle drei Partner mit dem Ergebnis sehr happy sind. Und ich glaube eigentlich auch, dass wir andere Modelle in Europa haben, wie zum Beispiel MBDA, was ja sozusagen ein europäisches Unternehmen ist, was Missiles, also Raketen herstellt. Auch da haben wir eine Struktur geschaffen, wo es nationale Entitäten gibt, aber letztlich ein gemeinsames Unternehmen, was für Europa Dinge produziert.
Was würden Sie sagen, was waren die Erfolgsfaktoren, dass man das so gut geschafft hat bei den drei Unternehmen zusammen bis hierhin?
Also ich glaube, ein großer Erfolgsfaktor war da tatsächlich, dass von ganz oben, also ich sag mal in Person der drei CEOs, das Thema vorangetrieben wurde und dass kritische Themen dann auch schnell in einem sehr kleinen Kreis gelöst wurden, mal in die eine, mal in die andere Richtung, aber dass wir nicht sozusagen dem Übel verfallen sind, Probleme ewig lange in den Teams sozusagen zu belassen, ohne dass es zu einer Einigung kommt, sondern dass dann wirklich sehr schnell aus einer Vogelperspektive Dinge mal nach rechts oder links entschieden wurden.
Ja, weil wenn jeder das immer nur sein Süppchen kocht, und da würde man irgendwie Jahrzehnte wahrscheinlich brauchen, ne?
Und mit den, ja, und es nutzt auch die Teams ab, sage ich mal. Das kreiert dann eine Stimmung, die dann irgendwann nicht mehr konstruktiv ist. Und ich glaube, man muss dieses Momentum schaffen, dass man sagt, wir wollen wirklich Fortschritte machen. Und das kreiert dann, sagen wir mal, guten Willen auf allen Seiten. Das war meines Erachtens eine wichtige Voraussetzung.
Das heißt jetzt mal spitz formuliert, auch persönliche Egos müssen ja mal zurückgestellt werden. In solchen Momenten, wo man einfach sagt, hier geht's ja um was wirklich Großes, was man bewegen will. Wenn man jetzt immer nur sagt, Business Interests first und alle drei Unternehmen würden das krähen, würde man ja auch auf keinen grünen Weg gemeinsam kommen.
Und ich glaube, das haben wir gut hingekriegt. Also es war, wie gesagt, ja nicht der erste Versuch oder der erste Gedanke, das zu machen, sondern vor 10, 15 Jahren war man schon mal damit beschäftigt. Ich glaube, wir haben es tatsächlich geschafft, in der Tat, da ab und zu Egos und Befindlichkeiten nach hinten anzustellen und wirklich mit dem Ziel, etwas zu schaffen, was industriell und für Europa gut ist, wirklich auch die Gegebenheiten geschaffen, dass das gut vorangeht.
Das Risiko Politik, dass da vielleicht noch irgendwie Heckenschützen kommen oder dass vielleicht konstruktive Prozesse da doch wieder zersetzt werden können, sehen Sie nicht so sehr?
Also ich würde diese Wortwahl niemals nehmen, sondern wir gehen sozusagen durch den normalen Kartellprozess durch und da bin ich eigentlich hoffnungsfroh. Aber klar, muss man mal gucken, die Kartellbehörden haben da ein gewichtiges Wort mitzusprechen. Ich hoffe, dass wir etwas zusammengestellt haben, was tatsächlich auch aus dieser Sicht Sinn macht, und bin da eigentlich sehr zuversichtlich.
Wie haben Sie die ganze persönliche Reise bisher erlebt? Das ist ja für einen CFO was ganz anderes als jetzt ein klassischer Merger, oder weil hier einfach so viele Ebenen auch drin sind. Wie erleben Sie das?
Also ich fand es tatsächlich eine Mischung aus einem hohen Willen von allen Parteien, dass wir diesmal wirklich zu einem Abschluss kommen. Und das hat mit den drei CEOs angefangen. Ich glaube, das war ganz wichtig, aber hat sich dann natürlich in die Teams fortgesetzt, dass man gesagt hat, natürlich muss es irgendwo für jedes einzelne Unternehmen Sinn machen und wirtschaftlich sich auch lohnen. Aber ich glaube, was das ganz besonders ausgemacht hat, ist, dass alle eben doch das große Ganze im Kopf gehabt haben, dass so ein Thema für Europa auch wirklich wichtig ist, weil wir glauben, das wäre eins der Projekte, wo Europa zeigen kann, wir schaffen es eben doch, unsere Kräfte zu bündeln und etwas Großes zu schaffen. Und insofern war tatsächlich das, was natürlich immer begleitet, das Nitty-Gritty, die legalen Dinge, die Probleme wurden dann immer wieder sozusagen aus den Untiefen rausgerissen, wenn man sich bewusst gemacht hat, also eigentlich lass uns doch bitte einigen, weil wir haben ein größeres Ziel, was wir damit verfolgen.
Ich bin mir sicher, dass die Frage jetzt etwas heikel ist, die ich formuliere. Ich stelle sie trotzdem. Können Sie sagen oder spüren Sie ein bisschen mehr Momentum, seit wir den Krieg erleben in den letzten Wochen, dass vielleicht auch man merkt, Thema Speed, ja, wir müssen das weiter vorangehen, wir haben keine Zeit hier für Hickhack links und rechts?
Ach, das würde ich so nicht sagen. Ich glaube, dass aber natürlich trotzdem die geopolitische Lage sich immer weiter zuspitzt, und das zeigt nochmal, wie wichtig es ist für Europa, hier tatsächlich auch unabhängig zu sein und die eigene Souveränität sozusagen zu fördern. Ich habe die gute Hoffnung, dass das dann auch sozusagen in den weiteren Prozessschritten, sei es Kartell oder sonstigen, sozusagen im Hinterkopf sein wird. Ich glaube, wir haben hier tatsächlich keine Zeit zu verlieren.
Nochmal Stichwort Erfolgsfaktoren. Können Sie so drei Erfolgsfaktoren nennen? Ich meine, wir sind natürlich in so einem offenen Prozess, aber bis hierhin, die vielleicht auch ja bis zum Ende die Erfolgsfaktoren bleiben könnten.
Also bei drei weiß ich nicht genau. Also einer war tatsächlich, dass wir am Anfang an in einem sehr kleinen Kreis einmal den Willen manifestiert haben, das wirklich hinzukriegen. Und dann sind es ja häufig nur eine Handvoll Knackpunkte, und dass wir die von Anfang an gelöst haben. Das war hier zum Beispiel vor allen Dingen auch das Thema Beteiligungsverhältnisse. Wir haben von Anfang an gesagt, es soll eben relativ ausgeglichen werden. Sie haben die Prozentzahlen gerade genannt. Und dabei sind wir dann auch über das gesamte Projekt geblieben, unabhängig davon, was man so an kleineren Dingen jeweils bei dem anderen discovered hat oder sozusagen herausgefunden hat. Und ich glaube, dieses Vertrauen, dass man jetzt nicht eine Due Diligence macht, um es zu verhindern, sondern dass man eigentlich das bestätigen möchte, was man von Anfang an sich mal gesagt hat, das hat einfach viel geholfen.
Ist es vielleicht auch ein Lehrbeispiel dafür, dass man sagen kann, es ist am Ende immer People's Business, weil Sie sprachen eben von den drei CEOs, von denen, die das ermöglicht haben?
Das ist bestimmt so. Also ich glaube, dass die drei einen guten Draht zueinander hatten und alle drei den Willen hatten, das zum Laufen zu bringen. Auch das hat mal Höhen und mal Tiefen. Am Ende ist es aber in der Tat, wie Sie sagen, ein People's Business. Und das setzt sich natürlich in die Organisation dann fort. Ich glaube auch, dass unsere Teams miteinander sehr, sehr gut klargekommen sind und natürlich auch viele, viele Stunden und Tage miteinander verbracht haben. Das hat geholfen, wenn es dann zwischendurch mal ein bisschen schwieriger wurde.
Zum Schluss würde ich Sie gerne fragen, wenn wir so in 5 Jahren jetzt zurückblicken, was müsste passiert sein, damit Sie sagen, boah, das hat sich wirklich gelohnt?
Also, was ich wirklich hoffe, dass es geht nicht um das Unternehmen, sondern dass Europa im Bereich Space aufgeholt hat und eine Rolle spielt. Und das würde ich daran festmachen, dass wir eine größere Unabhängigkeit erreichen, sowohl bei den Konstellationen, wo wir im Augenblick tatsächlich eher hinterherhinken, als auch, dass wir bei den geostationären Satelliten, wo wir immer schon sehr gut gewesen sind, wieder der Standard sind von dem, was in der Welt gemacht wird. Und ich glaube, das Bündeln der Kräfte sollte da eigentlich helfen. Da sollten wir in 5 Jahren sein. Jenseits davon, dass wir natürlich Synergien und Kosteneffizienzen heben wollen.
Das heißt, Sie sehen sich dann in 5 Jahren glücklich mit welcher Headline überall in den Medien?
Dass wir nicht immer sozusagen die Headline kriegen, von SpaceX sozusagen ausmanövriert zu werden, sondern die Headline müsste sein, Europa ist führend im Weltraumgeschäft.
Sehr schön. Vielen Dank, Herr Töpfer.
Vielen Dank.